Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Als die Deutschen Rom besetzt haben, vom September 1943 bis zur Befreiung Roms von den Nazis am 5. Juni 1944. Diese Phase ist die entscheidende. Im Campo Santo Teutonico. Und am Campo Santo wohnte eben dieser irische Priester, Hugh O'Flaherty, der 6000 Flüchtlingen in der ganzen Stadt Rom geholfen hat. Und er war ein Mitarbeiter des Vatikans.
Der Campo Santo selbst wurde als konspiratives Zentrum genutzt. Im Campo Santo selbst waren in dieser Zeit ca. 50 Personen untergebracht. Verfolgte und jüdische Zeitgenossen. Sie waren überall versteckt, vom Keller bis hin in einzelne Räume. Dieser Ort war sogar vorbereitet für eine mögliche Invasion, die man ja nicht ausschließen konnte.
Die Angst bestand, dass die Nazis eindringen. Das ist aber nie passiert. Wohl es war, die Angst, die war immer da.
Bevor hier rund um den Campo Santo Juden um ihr Leben bangten, wurden an diesem Ort Christen hingerichtet. Ein Ort mit einer 2000 Jahre langen Geschichte der Verfolgung und der Hoffnung.
Zwischen Päpsten und Despoten. Der Campo Santo Teutonico in Rom. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt.
Nur einen Steinwurf vom Petersdom entfernt, fast versteckt hinter einer hohen Mauer, liegt im Süden des Vatikans ein idyllischer kleiner Garten. Der Friedhof des Campo Santo Teutonico. Vor 2000 Jahren lag das Areal vor den Toren Roms, eine ländliche Region.
Kaiser Nero betrieb hier einen privaten Zirkus, der im Jahr 64 traurige Berühmtheit erlangte, erzählt der Kirchenhistoriker und frühere Direktor des Campo Santo, Erwin Gatz.
Unter Kaiser Nero brennt die Stadt und die Christen werden verdächtigt, diesen Brand gelegt zu haben. Also sie werden als Brandstifter in diesem Zirkus des Kaisers Nero hingerichtet. Und auf dieser Stelle, auf dem Platz der ältesten römischen christlichen Martyrien, dort ist eben dieser Friedhof entstanden, der Campo Santo.
Viele Details der Geschichte liegen im Dunkeln. Fest steht, rund um den Zirkus befanden sich Gräberfelder, in denen man schon früh das Grab des Apostels Petrus verehrte. Über diesem Grab ließ Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert eine Basilika zu Ehren des Apostels errichten.
Dabei wurden viele antike Bauten und Gräber zerstört oder verschüttet. Doch der Name eines kleinen Platzes südlich des Petersdoms erinnert bis heute an die alten Zeiten. Piazza dei Protomartiri Romani, Platz der ersten römischen Märtyrer. An diesen Platz grenzt der Friedhof des Campo Santo.
Ja, an unserer Fassade steht der eindrucksvolle Satz Carolus Magnus me fundavit, Karl der Große hat mich gegründet. Karl der Große ist ja im Jahre 800 hier gewesen. Und in dieser Tradition fühlt sich eben der Campo Santo.
Seit dem 8. Jahrhundert wird berichtet, dass hier ein Gästehaus für Pilger errichtet wurde, die aus dem deutschen Sprachraum kamen. Sie fanden dort, so heißt es, Rat und Hilfe. Sie hatten sogar das Recht auf ein Begräbnis, erklärt der Deutschrömer Oriol Schädel.
Also Deutsch war damals noch mit T geschrieben, das heißt, zu den deutschen Landen gehörte auch noch Holland, Flandern, Österreich, Elsass, Südtirol. Und diese Pilger mussten von Norden nach Rom wochenlang laufen oder reiten. Und da waren auch sehr viele alte und kranke Leute dabei. Und deswegen hat man in Rom Hospize gebaut, um die Pilger aufzunehmen und zu betreuen.
Oriol Schädel, der 2020 starb und selbst auf dem Campo Santo beigesetzt wurde, gehörte zu einer Bruderschaft, die den Friedhof bis heute betreut. Sie wurde im 15. Jahrhundert gegründet und trug damals den Namen Arme Seelenbruderschaft.
Einen Hinweis auf die oftmals abenteuerlichen Aufgaben ihrer Mitglieder gab und gibt ihr Gewand, der sogenannte Sakko.
Man hatte eine Tracht, die man bei der Messe anzog und heute auch noch anzieht, aber nur die Männer. Und die besteht aus einer schwarzen Kutte mit einem Strick und einem Lätzchen. Und die hat auch noch eine Kapuze hinten hängen mit zwei Löchern, wie man sich das beim Kuckucksklan vorstellt. Das hat seine besondere Bewandtnis. Von den Pilgern im Mittelalter sind viele auch in Rom gestorben, vor allen Dingen, wenn die Pest wütete. Und da sind die Brüder nachts hin und haben, was an sich verboten war, die herumliegenden deutschen verstorbenen Pilger auf Karren geladen und in den Camposanto gebracht. Und um nicht erkannt zu werden, hatten sie diese Kutte an. Das war eine der Aufgaben dieser Friedhofsbruderschaft.
Schrittweise gewann sie immer mehr Mitglieder, Gönner und Freunde. Neben dem Friedhof entstanden neue Gebäude, so etwa die kleine Kirche Santa Maria della Pietà und vieles mehr.
Früher war keine Mauer um den Friedhof. Wenn Sie in den Friedhof reinkommen, sehen Sie eine Tafel. Da steht drin, dass man diese Mauer bauen musste, weil die Wölfe die Toten wieder aus den Gräbern geholt haben. Also das war dann schon eine Zeit, da ging es also wild zu. Erst viel später wurde der Friedhof in der jetzigen Form ummauert.
Nach und nach wurden dem Campo Santo Teutonico auch weitere Institutionen angegliedert. So etwa ein Priesterkolleg und eine umfangreiche Bibliothek. Seit dem 19. Jahrhundert hat hier sogar eine wissenschaftliche Einrichtung ihren Sitz. Das Römische Institut der Görres-Gesellschaft, einer der ältesten deutschen Wissenschaftsgesellschaften.
Heute ist der Friedhof des Camposanto ein romantischer Garten unter Palmen und Zypressen. Bunte Kreuzwegstationen aus dem 19. Jahrhundert nach Entwürfen des Malers Friedrich Overbeck rahmen das kleine Geviert ein. Bei einem Rundgang entdeckt man zwischen Rosen und Oleanderbüschen unzählige Grabsteine und Marmorskulpturen, die von den Schicksalen vergangener Zeiten erzählen.
Man liest Namen von bedeutenden und unbedeutenden Deutschrömern, von Ordensfrauen und Männern, Wissenschaftlern, Hausfrauen und Künstlern. Ein schlichter Grabstein mit der kurzen Inschrift »Leben ist Liebe«. Hier wurde Hermine Speyer bestattet. Hans-Peter Fischer erklärt, warum ihm dieses Grab wichtig ist. Fischer ist Priester, Theologe aus Freiburg und Nachfolger von Erwin Gatz im Amt des Camposanto-Direktors.
Dr. Hermine Speyer, sie kam als ganz junge Frau jüdischen Bekenntnisses nach Rom an das Deutsche Archäologische Institut als Mitarbeiterin. Und nun kamen bald dann die Rassengesetzgebungen in den 30er Jahren. Sie verlor ihren Arbeitsplatz. Und das Erstaunliche ist nun, dass Hermine Speyer, die Jüdin, im Vatikan Arbeit fand. Ihre Personalie hat auch den päpstlichen Tisch passiert. Sie bekam eine Anstellung mit Sondergenehmigung in der Vatikanischen Bibliothek und hat dort das sogenannte Fotoarchiv auf den Weg gebracht. Und erst viele Jahre später ist sie dann zum katholischen Glauben konvertiert und hochbetagt 1989 verstorben und in Rom auch begraben, hier am Camposanto Teutonico.
Der Camposanto erzählt Geschichte und Geschichten. Vor der Kirche ist auf einer Bodenplatte der Name von Pasqualina Lena zu lesen. Auf ihrem Grab stehen fast immer frische Blumen, erzählt Konrad Bestle. Der Augsburger Priester war vom Frühjahr 2023 bis Ostern 2024 neuer Direktor des Campo Santo.
Bei Schwester Pasqualina sehen wir, dass es viele Menschen gibt, die auf unseren Friedhof kommen und die immer noch an Schwester Pasqualina denken und sich für das, was sie getan hat, bedanken. Schwester Pasqualina aus Ebersberg, aus dem Oberbayerischen, sie war die Haushälterin von Pius dem XII. Und entwickelte sich immer mehr zu seiner rechten Hand, zu seiner Assistentin. Sie war mit die wichtigste Person im Vatikan. Sie hatte auch den Spitznamen La Papessa, die Päpstin. Und später leitete sie auch ein internationales päpstliches Hilfswerk.
Hermine Speyer und Pasqualina Lehnert. Alle Namen rufen eine Zeit in Erinnerung, die den Camposanto vor enorme Herausforderungen stellte. Die Zeit der Besatzung Roms durch deutsche nationalsozialistische Truppen von September 1943 bis Juni 1944.
Was nur wenig bekannt ist, der Camposanto Teutonico gehörte damals zu jenen kirchlichen Institutionen, die Verfolgten Schutz und Hilfe boten. Diese Rolle verdankte er unter anderem seiner besonderen rechtlichen Stellung, erläutert Franco Reale. Der Jurist gehört zur Erzbruderschaft und ist seit 2022 mit der Verwaltung des Camposanto betraut.
Der Camposanto ist seit den Lateranverträgen 1929, in diesen Staatsverträgen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl, ein besonderer Ort, weil er zwar auf italienischem Territorium steht, aber extraterritorial ist. Das bedeutet, dass hier vatikanisches Recht zur Anwendung kommt. Dieser Ort wurde halt aufgrund der Extraterritorialität als konspiratives Zentrum der sogenannten Rome Escape Line genutzt.
Die Rome Escape Line oder Via di Fuga war eine kirchliche Fluchthilfeorganisation, die in der Zeit der Nazi-Besatzung Tausenden von Verfolgten half. Italienischen Deserteuren, jüdischen Familien, Widerstandskämpfern und vielen anderen.
Federführend war der irische Priester Hugh O'Flaherty. Auf einer Gedenktafel im Camposanto Teutonico liest man:
Der Ire Monsignore Hugh O'Flaherty wohnte von 1938 bis 1960 hier am Deutschen Kolleg. Hier organisierte er 1943-44 die Escape Line und rettete über 6000 Verfolgte vor den Nationalsozialisten.
Viele Verfolgte konnten aus Rom bzw. Italien in andere Länder geschmuggelt werden. Das Vatikanische Staatssekretariat und diverse Botschaften verhalfen den Verfolgten zu falschen Papieren oder sogar zu Ausreisevisa, etwa nach Südamerika. Anderen half man, in kirchlichen Einrichtungen unterzutauchen, etwa in Klöstern, in den Räumen vatikanischer Behörden oder eben im Campo Santo.
Weil die meisten dieser Orte extraterritorial waren, also nicht italienisches, sondern vatikanisches Recht galt, waren sie für die deutschen Besatzer tabu. Zumindest so lange, wie es zwischen den NS-Männern und dem Vatikan nicht zu einem offenen Konflikt kam.
Dies erforderte von Papst Pius XII. Einen diplomatischen Balanceakt ohnegleichen, meint der Kirchenhistoriker und Direktor des römischen Görres-Instituts Stefan Heid. Das werde immer deutlicher, seit der Vatikan 2020 seine Archive aus der damaligen Zeit geöffnet hat.
Manchmal wird ja die Frage gestellt, ja, Pius XII., wusste der das überhaupt alles? Der lebte doch da in seinem goldenen Käfig. Wer so redet, der hat keine Ahnung über das innere Funktionieren des Vatikans bis heute. Wenn man ein wenig in die Archive reingeht, sieht man, dass Pius XII. Minutiös über das, was in Rom vorging, informiert war. Durch pausenlose Besuche, Informationen, Gespräche, Berge von Akteninformationen, die er jeden Tag durchgewälzt hat und die einfach auch in den Archiven heute erhalten sind. Der wusste über diese Häuser Bescheid. Der kannte auch die Personen persönlich, Direktoren, Klosteroberen. Da kamen direkte Anweisungen, nehmen Sie den und den in Ihr Haus auf.
Auch mit Blick auf Hugh O'Flaherty, den irischen Priester und Fluchthelfer, kommt Stefan Heid in einer Studie aus dem Jahr 2023 zu dem Schluss:
Papst Pius XII. Kannte O'Flaherty, schätzte und deckte ihn.
Dokumente in den vatikanischen Archiven belegen, wie komplex und gefährlich die Arbeit der von O'Flaherty organisierten Escape Line war. Der belgische Kirchenhistoriker und vatikanische Archivar Johann X. hat Beispiele zusammengetragen. In seinen Büchern erzählt er zum Beispiel das Geschehen rund um einen niederländischen Augustinermönch. Anselm Musters wurde in Rom eines Tages gewaltsam von der SS entführt.
Diese Geschichte atmet die gefährliche und bedrohliche Luft, die während der Nazi-Besatzung über Rom hing. Über Pater Musters, einen niederländischen Priester und Mitglied der Escape Line, die vom Vatikan aus in ganz Rom und Latium operierte, war bisher noch nicht viel bekannt. Aber dank der Archive hier im Vatikan haben wir endlich detaillierte Informationen über seine Verhaftung, aber auch darüber, dass die vatikanische Diplomatie während seiner Gefangennahme plötzlich sehr vorsichtig vorgehen musste, um keine Geheimnisse zu verraten. Und sehr unerwartet und erstaunlich war für mich, das Dokument, aus dem hervorgeht, dass Papst Pius XII. Besser als alle seine eigenen Mitarbeiter Pater Musters persönlich kannte.
Verhaftung, Folter und Deportation durch die NS-Besatzer aus Deutschland. All dies hätte Anselm Musters fast das Leben gekostet. Monate vergingen, bis dem Augustiner die Flucht gelang.
Vorfälle wie dieser machten allen kirchlichen Einrichtungen, die Verfolgten halfen, klar, wie bedroht sie waren. Stefan Heid schreibt dazu:
Die 9 Monate deutscher Besatzung waren für die ewige Stadt, vor allem für den winzigen, erst 14 Jahre zuvor gegründeten Vatikanstaat, brandgefährlich. Der Vatikan verhielt sich im Krieg zwar neutral, aber er hätte von den Besatzern eiskalt von der Landkarte gestrichen werden können.
Im Campo Santo Teutonico spürte man diese Gefahr, die von den Nazis ausging, überdeutlich, erzählt Franco Reale.
Im Campo Santo selbst waren in dieser Zeit ca. 50 Personen untergebracht. Sie waren überall versteckt, vom Keller bis in einzelne Räume. Und es wird sogar beschrieben, dass einige Personen in den Sarkophagen übernachten mussten, die wir hier ausgestellt haben. Verfolgte und jüdische Zeitgenossen.
Dank vieler Augenzeugenberichte entwirft Stefan Heid in seiner Studie ein anschauliches Bild von der damaligen Lage am Campo Santo. Von der Raumnot, von den Schwierigkeiten, genug Lebensmittel zu erhalten und von manchen Spannungen zwischen den Gästen. Zu jenen, die dort Unterkunft fanden, gehörte die Kunsthistorikerin Eva Maria Jung-Inglesis.
Die ich auch noch persönlich kannte, die war ja durch ihren Widerstand einfach schon in Berlin als Studentin gefährdet und ist dann nach Italien gekommen. Und die bekannteste Figur ist tatsächlich Hubert Jedin, der berühmte Historiker, der Professor später nach dem Krieg in Bonn war, der selber ein sogenannter Halbjude war, weil seine Mutter eine getaufte Jüdin war.
Zu ihrem eigenen Schutz wurden Gäste im Campo Santo meist nicht schriftlich registriert, so der Theologe Stefan Heid. Auch ihre Herkunft wurde oft geheim gehalten.
Hier am Campo Santo, also hier waren etwa 50 Menschen untergebracht, von denen man nicht durchgängig die Namen wusste. Hermann Stöckle, der Rektor des Hauses, war absolut gegen die Nazis und gegen den Krieg.
Dennoch habe auch Stöckle ausgesprochen vorsichtig agiert und in aller Stille, betont Heid. Zu groß war die Furcht vor der SS und faschistischen Banden, die in Rom ihr Unwesen trieben. Im Bericht einiger Ordensfrauen, die im Campo Santo die Gäste mit Essen versorgten, heißt es:
Die Flüchtlinge verbrachten hier nicht immer ruhige Tage. Wir erfuhren von der Angst derselben, als die Kunde durchsickerte, die SS plane eine Razzia auf das deutsche Kolleg im Vatikan, den Campo Santo Teutonico. Alle nur denkbaren Fluchtmittel wurden ausgesonnen, um über die Friedhofsmauern zum inneren Teil des Vatikans hin sich zu retten.
Die Angst war allgegenwärtig, meint Franco Reale, der Verwalter des Campo Santo.
Dieser Ort war sogar vorbereitet für eine mögliche Invasion, die man ja nicht ausschließen konnte. Sie müssen bedenken, wir sind von allen Seiten her italienisch, nur eine Seite grenzt an den Vatikan. Und zur Vatikanseite hin sind Fenstertüren vorhanden. Dort wurden Leitern und Stricke platziert, sodass man sich hätte in den Vatikanstaat hinablassen können.
Doch das Schlimmste trat nicht ein. Die Nazis stürmten den Vatikan nicht. Auch seine extraterritorialen Einrichtungen, die weit über Rom hinaus Verfolgte schützten, blieben mit wenigen Ausnahmen unversehrt.
Am Tag der Befreiung der Stadt durch die Alliierten, dem 5. Juni 1944, konnten alle Schützlinge ihre geheimen Unterkünfte verlassen, so auch den Campo Santo Teutonico. Und Direktor Hermann Stöckle notierte spürbar erleichtert:
Oft fürchtete ich, die SS würde auch in unser Haus eindringen, das so viele verfolgte Personen verbarg. Wiederholt wurde ich gewarnt. Glücklicherweise blieben wir trotz allem unbehelligt.
Sie hörten: Zwischen Päpsten und Despoten. Der Campo Santo Teutonico in Rom. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Es sprachen Lisa Biel, Thomas Lang und Rainer Delventhal. Ton und Technik Sven Speich. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.